Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Neue Woche, neue Sendung. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 102 von Kreisab. Heute ist wieder jede Menge geboten, denn es gibt einige interessante Themen zu besprechen. Zum Beispiel den letzten Spieltag in der Gruppenphase der EHF Champions League bei den Männern. Es wurden neue Regeln angekündigt. Ab dem 1.7.2016 werden sie gültig. Und das diskutiere ich später in der Sendung mit Gerfried Nagel von Laola 1 TV, der da sehr, sehr interessante Meinungen zu hat. Und im Interview der Woche begrüße ich Jörg Lützelberger vom VfL Gummersbach, der exklusiv bei uns verrät, wo er denn ab Sommer arbeiten wird. Und da VfL Gummersbach jetzt schon genannt wurde, passt das auch ein wenig, denn den Kollegen, den ich jetzt begrüße von beIN Sports aus Frankreich, der war auch mal beim VfL Gummersbach tätig und kennt natürlich Jörg Lützelberger wirklich sehr, sehr gut. Susu Ole, hallo Susu.
Hallo Sascha, hallo.
Ja, hier in Solingen auf dem Dach der Victor Schilagi Studios liegt Schnee. Wie ist das bei dir in Frankreich?
Nee, gar nicht. Die Sonne scheint heute in Frankreich. Ich weiß nicht, ob das der Fall überall ist, aber bei mir, gerade in der Normandie, scheint die Sonne.
Ja, okay, jetzt könnte man natürlich sagen, da wo du bist, scheint immer die Sonne, aber das werde ich an dieser Stelle nicht tun. Wir wollen schauen auf die Champions League vor allem und auf das, was da am Wochenende so los war. Die Gruppenphase ist zu Ende gegangen. Wie fällt denn dein Fazit so generell aus? Bist du zufrieden mit dem Level an Handball, den du da gesehen hast, was die Qualität angeht? Denn es gab ja vor der Saison viele Diskussionen auch über diesen neuen Modus mit den insgesamt 14 Spielen pro Gruppe.
Ja, absolut. Also man hat generell sehr viele schöne Spiele gesehen mit hoher Intensität und hoher Qualität. Also da kein Thema. Man hat viel über diesen neuen Modus diskutiert, aber ich meine, die meisten Spiele, die ich in B- und A-Gruppe gesehen habe, das war schon high Qualität.
Bis auf Beşiktaş Istanbul. Die haben vor 500 Leuten teilweise gespielt, das ist natürlich dann nicht so schön.
Ja, das stimmt. Also da können sogar ein paar Spiele in Istanbul, in Beşiktaş, da sehr nicht so intensiv. Das stimmt schon.
Ja, aber damit wollen wir uns natürlich nicht aufhalten an der Stelle. Ich glaube, die EHF wird da in der kommenden Saison sich gut überlegen, wen sie als 8. Mannschaft bzw. als 16. Mannschaft in diese Gruppe A oder B steckt. Aber schauen wir mal auf das, was am Wochenende so los war. PSG gegen Flensburg, das war, glaube ich, das Highlight-Spiel. Und Paris hat sich durchgesetzt mit 35-32 und es war sehr, sehr eng. Warum hat sich denn PSG dann am Ende durchgesetzt?
Das war ein sehr, sehr schönes Handballspiel. Es stand 16-16 in der Pause. Das war sehr eng, nur weil Flensburg sehr gut gespielt hat. Da keine Frage. Und letztendlich in der zweiten Hälfte hat PSG immer geführt. Teilweise mit 4-5, glaube ich, sogar 35-30 stand 3 Minuten vor Schluss. Wir haben ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel gesehen mit zwei unglaublichen Torwartsleistungen. Eine mit Thierry Meyer und Matthias Andersen hat unfassbar gehalten. So, man hatte den Eindruck, dass wir in 2006, 2007 waren mit den beiden da beim TRW. Das war schon eine klasse Leistung in der Deckung von beiden Mannschaften. Zwei super Torwart und ein paar sehr interessante Angriffe auf beide Seiten mit ein sehr guter Kontermaier in der zweiten Hälfte. Also PSG hat verdient gewonnen, aber Flensburg war überhaupt nicht weit, hat sehr gut gespielt und das ohne Thomas Mogensen. Das war eine Entscheidung von Ljubo Vranjes und mit, ich will nicht sagen, eine komische erste Sieben, aber also ziemlich außergewöhnlich. Kein Anders Egert, kein Töft Hansen, kein Mögensen, wie gesagt. Also das war schon erstaunlich, was der Ljubo Vranjes präsentiert hat am Anfang.
Wie interpretierst du diese Geschichte mit Thomas Mogensen? Der ist ja in dieser Saison nicht mehr ganz auf dem Level der letzten Jahre, wo er der spielbestimmende Mann von Flensburg gewesen ist. Also da war er ganz klar Kopf des Teams und mittlerweile hat Rasmus Lauge ein bisschen diese Rolle eingenommen.
Ja, also das hat mit Rasmus Lauge nicht zu tun. Er spielt keine super erste Saison mit dem SG. Ja, Thomas Mogensen ist ein bisschen älter geworden, nur er spielt immer noch gut. Er ist für diese Mannschaft immer noch so wichtig. Ich glaube, Ljubo versucht auch ihm ein bisschen Luft zu geben ab und zu. Aber so viel ich weiß, war er überhaupt nicht verletzt. Er war in den letzten Tagen und Wochen gut drauf. Also das ist eine reine Entscheidung von Ljubo. Das hat auch vielleicht mit dem nächsten Gegner in dem Achtelfinal zu tun. Vielleicht hat Ljubo ein bisschen gepokert.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Lubo ist ja dafür bekannt, dass er gerne mal pokert und er hat einen sehr, sehr breiten Kader. Das ist natürlich auch der Vorteil der SG Flensburg-Handewitt. Schauen wir mal ein bisschen auf PSG. Da finde ich einen Spieler sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du den vorher schon kanntest, denn der ist erst im letzten Sommer zu PSG gekommen. Der Mann da auf halb rechts, Sergej Onofrienko. Der hat jetzt wieder 6 Tore gemacht und jedes Mal, wenn ich den sehe, spielt er extrem gut. Wie ist der einzuschätzen? Ist der so gut, dass man sagen kann, eine Mannschaft wie PSG kann mit so einem Spieler auf der halbrechten Position durchaus leben, weil er ist ja kein absoluter Superstar im Welthandball.
Nee, das ist kein Superstar, nur weil er war letzte Saison da einer der Top-Schütze. Dann hat Paris ihn geholt. Das ist nicht der Superstar. Ja, Mikkel Hansen, Nikola Karabatic und so weiter. Nur hat er gestern wahrscheinlich seine beste Leistung gezeigt. Er hat auch von der Arbeit von ein paar anderen profitiert, ganz klar. Und Rudi hat auch 8 Tore gemacht, Hans Münchhausen und Ufrienko völlig unerwartet 6 Tore. Trotzdem war aus meiner Sicht der Mann, also der Topmann des Spiels, Daniel Narcisse, der unglaublich viel gebracht, als er gespielt hat. Mikkel Hansen hatte keine große Supertag, da sie den Nerv von der Ferne und nach 20 Minuten ist Daniel Narcisse reingekommen und hat wirklich super gespielt. Onofrienko ist interessant und jetzt haben wir auch mit Paris eine Rückkehr von Xavier Barrachet. Das heißt, die Position wird gut besetzt. Okay, er ist da, um dort zu machen, mehr nicht. Er spielt gar nicht in der Deckung und im Spielaufbau spielt er keine große Rolle, nur hat er gestern sein Ding sehr gut gemacht.
Wie weit sind denn William Akanbré und Xavier Barrasché, die beide ja die Europameisterschaft verpasst haben? Sind die schon wieder so bei annähernd 100% oder brauchen die noch ein paar Wochen, bis sie die Form wiederfinden können?
Ich glaube, sie brauchen Zeit, und vor allem William Akanbré, der 8 Monate komplett pausiert hat. Wir haben am letzten Mittwoch gegen Ivry in der Liga gespielt und auch ordentlich gemacht. Nur habe ich gestern vor dem Spiel mit Nuka Sanausic gesprochen und er meinte, gut, wir brauchen Zeit, sehr viel Zeit. Er meint, ob sie da eine große Rolle spielen können, ja, vielleicht im Mai, aber vorher wird es schwierig.
Vorher werden sie nicht so viele Spiele brauchen, in denen sie die Form zeigen müssen, denn PSG hat die Gruppe ja gewonnen und deswegen sind sie schon für das Viertelfinale qualifiziert. Und da geht es gegen den Sieger aus der Partie Zagreb gegen Rhein-Neckar-Löwen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Rhein-Neckar-Löwen da weiterkommen werden, denn Zagreb ist extrem heimstark. Wie schätzt du das ein?
Das ist eine sehr, sehr interessante Halbfinale. Also da keine Frage, wahrscheinlich ganz, ganz offen, weil in Zagreb zu gewinnen ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber man hat auch gesehen dieses Jahr, dass Zagreb sich auch sehr gut, also auswärts sehr gut verkaufen kann. Sehr interessante Mannschaft mit einer Euphorie in der Mannschaft nach der EM, wo Kroatien sehr gut gespielt hat und seine Medaille geholt hat. Gar nicht einfach für die Rhein-Neckar-Löwen, gar nicht einfach. Vor allem sollen auch die Rhein-Neckar-Löwen in der Liga viel kämpfen, um endlich mal einen Titel in Deutschland zu holen. Also es wird sehr interessant. Das ist das erste Spiel in 2 Wochen und ja, ich werde auch vor Ort sein, um das zuschauen, weil wirklich ganz offen auch, wenn die Rhein-Neckar-Löwen mit dem Rückspiel zu Hause einen kleinen Vorteil haben, aber ja, wie du sagst, sehr interessant.
Dein Tipp ist also Zagreb, wenn du sagst, ein kleiner Vorteil nur bei den Rhein-Neckar-Löwen mit dem Rückspiel zu Hause?
Nee, aber gut, die Rhein-Neckar-Löwen müssen gewinnen. Zagreb hat nichts zu verlieren. Zagreb hat ab und zu sehr gut gespielt in der Champions League. Gut, sie kommen mit einem jungen, willig und euphorischen Spieler. Warum nicht? Nochmal, das ist vielleicht eine Deckung, wenn sie, also ich meine von Zagreb, diese aggressive Deckung, wenn sie das schaffen gegen die Rhein-Neckar-Löwen, dann vielleicht ist das eine Abwehr, wo Andy Schmidt und Co. sich schwer tun können.
Also ich weiß jetzt nicht, welcher Spieler der Rhein-Neckar-Löwen ist gewesen ist, aber der hat gesagt, wir haben auch zu Hause gegen Barcelona gewonnen, dann können wir natürlich auch gegen Zagreb weiterkommen. Das ist auch richtig, das ist ja ganz klar. Aber es kommt immer darauf an, wie viel Wert Nikola Jakobsen dann auch auf die Champions League legt. Das kommt
Ja.
natürlich dann auch darauf an, was in der Bundesliga gerade so los ist, welche Spiele da anstehen. Da habe ich jetzt nicht geschaut, aber da ist, glaube ich, die Priorität eindeutig auf der Liga und PSG so oder so der Favorit dann in dem Duell gegen den Sieger aus Zagreb gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt habe ich gerade den FC Barcelona schon angesprochen. Die Katalanen sind auch Gruppensieger geworden und kommen deswegen direkt ins Viertelfinale und treffen auf den Sieger einer weiteren sehr, sehr interessanten Partie, Pick Saget gegen den THW Kiel. Also da ist mächtig Pfeffer drin, glaube ich, denn die Kieler können halt auch einen Spieler wie Blasenko Laskovic nicht einsetzen in der Champions League und die gehen auf dünnem Eis da. Ne? Saget, das ist auf jeden Fall ein schwerer Gegner für Kiel.
Absolut, absolut. Das ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Sie haben auch ein großes Publikum und zu Hause spielen sie wirklich stark. Aber genau wie Zagreb haben sie auch gezeigt, dass sie auswärts sich sehr gut präsentieren können. Nee, nicht einfach für den THW. Es gibt sowieso keine leichte Aufgabe für die deutsche Mannschaft. Man wird sehen. Mir ganz ehrlich, um zurückzukommen auf PSG und Barcelona, ich habe die beiden Spiele kommentiert und am Anfang des Spiels Barcelona gegen Rhein-Neckar Löwen war ich ein bisschen überrascht, wie die Rhein-Neckar Löwen angefangen haben. Und habe ich gedacht, okay, gut, die Rhein-Neckar Löwen haben Priorität oder setzen Priorität auf Bundesliga, alles klar, kann man auch verstehen. Die Situation hatten wir schon für die Rhein-Neckar Löwen in Vardar Skopje erlebt, wo man hat nicht wirklich den Eindruck gehabt, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Und einen Tag später sehe ich Flensburg in Paris mit Egert, Thomas Mogensen und Co. Gandorf auf der Bank. Da habe ich gedacht, mein Gott, haben die deutsche Mannschaft keine Lust mehr auf Champions League oder was? Weiß ich nicht. Aber das war ja auf jeden Fall ein bisschen komisch, die Situation. Zurückzukommen auf Kiel gegen Saget, das wird auch ein super Achtelfinale und ich glaube, der THW spielt trotzdem seit einigen Wochen besser und ja, sie sollten das Ding packen, aber das wird keine leichte Aufgabe.
Kein Spaziergang und wer die Atmosphäre in Ungarn kennt, der weiß, das wird auf jeden Fall eine harte Nummer und ich glaube, die Rhein-Neckar Löwen, die sind doch letztes Jahr gegen Saget ausgeschieden, wenn mich nicht alles täuscht, also das wird alles andere als leicht. Wir haben noch 4 weitere Duelle und da gehe ich jetzt mal der Reihe nach durch. Ich glaube, Zaporozhye gegen West Brem, da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass West Brem da weiterkommen wird, das gleiche auch bei Meshkov Brest gegen Kielce, da sind die Polen ganz klarer Favorit. Dann haben wir noch 2 andere Begegnungen, Plotz gegen Vardar, auch da sollte Vardar der Favorit sein. Und Montpellier gegen Flensburg. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt keine leichte Aufgabe für die deutschen Mannschaften, aber so mein Gefühl sagt mir schon, dass Flensburg da eigentlich weiterkommen müsste.
Ja, ich denke auch, dass Flensburg die Qualität hat, um Montpellier zu schlagen. Das ist auch ein historisches Duell da in der Champions League. Ich glaube, das war in 2005, die unglaublich Achtelfinale, weiß ich nicht mehr, das ist schon lange her. Wo Montpellier im Hinspiel in Montpellier mit 12 oder 13 Tor gewonnen hatte und im Rückspiel Flensburg mit 13 geführt hat. Am Ende des Spiels war noch ein direkter Freiwurf zu spielen und Gregory Anthiel hatte das Ding reingeworfen. Das war also ziemlich unglaublich. Aber ja, jetzt ist lange her, wie gesagt. Montpellier tut es sich sehr, sehr, sehr schwer momentan, verliert oft. Hat sogar dreimal hintereinander verloren im Pokal in der Liga. Sie spielen nächste Woche ein Final Four, Liga-Pokal Final Four zu Hause. Das heißt nochmal 2 Spiele innerhalb von 24 Stunden sogar. Also Flensburg ist aus meiner Sicht der Favorit.
Montpellier ist derzeit nur auf Platz 7 in der Liga. Was ist denn da los?
Viele verletzt. Vielleicht ein paar Spieler, die nicht gezeigt haben, was zu erwarten war. Also und die Liga ist ein bisschen schwierig. Sie spielen oft, wie alle Champions League-Teilnehmer, und sie haben nicht so ein Kader, um 3 Spiele oder nur englische Woche zu spielen. Also wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Sie sind noch überall dran. Das heißt, Liga-Pokal, französischer Pokal, in der Liga, klar, müssen sie weitermachen. Und in der Champions League, das kostet unglaublich Kraft und so viel Kraft hat Montpellier nicht wie die Groß in Europa. Deshalb also, sind sie auch in der Liga nicht so gut drauf.
Interessant, wenn man da mal sieht, da sind aber auch richtig gute Mannschaften vor Montpellier in der Liga, das muss man sagen. Saint-Raphaël, Chambéry, Dunkerque, Nantes und Créteil. Also die französische Liga wird besser und besser und ich denke, wenn da in der kommenden Saison dann weitere gute Spieler zu PSG kommen werden, macht das ja auch die anderen Mannschaften ein bisschen besser, weil sie sich mit besseren Spielern messen müssen. Was ist denn dann aktuell dein Tipp? Final Four mit PSG und Barcelona, ich glaube, das sieht relativ souverän aus, was die beiden Mannschaften da bisher gespielt haben.
Ich sehe so und ich hoffe so, ganz ehrlich. Ich habe noch nie eine französische Mannschaft in Köln gesehen und ich mag französische Mannschaft und ich mag auch Köln. So möchte ich auch die beiden gleichzeitig haben.
Und von den anderen Mannschaften, West Brem würde ich schon sagen, die spielen ja dann gegen den Sieger aus Plotz gegen Vardar. Da geht die Tendenz auch schon dahin, dass die wieder mit dabei sind.
Ja, ich bin auch deiner Meinung, obwohl ich finde, dass Rispen in den letzten Wochen nie so gut spielt wie in den ersten drei Monaten, dann also in 2015. Aber gut, das kann immer wieder kommen.
Und dann haben wir wahrscheinlich noch das Duell von Kielce gegen Flensburg. Das ist so eine 50-50-Sache.
Ja, also absolut, absolut. Schwierig zu sagen. Zwei unterschiedliche Spielarten. Flensburg spielt ein sehr, sehr schönen Handball, sehr schnell, sehr Dynamik, mit viel Dynamik und Kielce ist sehr kräftig. Schwierig, aber was zu sagen, ich möchte gerne da Flensburg in Köln sehen.
Sonst hätten wir gar keine deutsche Mannschaft in Köln, das wäre ja auch ein bisschen blöd. Wobei, wenn sich die Besten durchsetzen, dann muss man das natürlich auch akzeptieren. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss an dich, und zwar was die DKB-Handball-Bundesliga betrifft. Es ist ja so, im Moment die Rhein-Neckar-Löwen und Kiel jeweils mit 6 Minuspunkten und dahinter Flensburg mit 8. Was ist so dein Gefühl, wer wird es am Ende machen, weil wir uns lange nicht über die Handball-Bundesliga unterhalten haben?
Also die letzten Wochen waren sehr interessant, ja, mit dem Sieg von Flensburg in Hanheim und plötzlich ein paar Tage später das Unentschieden in der letzten Minute in Hannover für Flensburg. Also ich glaube, dass die Rhein-Neckar-Löwen theoretisch noch die beste Karten haben. Nun ist die Frage, werden die Rhein-Neckar-Löwen endlich mal das schaffen? Ich würde auf die Mannschaft von Nikola Jakobsen tippen. Aber das wird schon wieder eine enge Sau. Vor ein paar Wochen haben wir gedacht, okay, das ist endlich mal das Jahr der Rhein-Neckar-Löwen. Aber Kiel ist immer noch dabei. Ja, also mit den Champions League-Spielen, mit dem Final Four dann in Hamburg in DHB-Pokal, wo Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, gegen Flensburg spielt. Ja, richtig. Ja. Und der PAW, der immer noch da ist. Also interessante Sau auch, die Liga in Deutschland.
Das kann man wohl sagen, dass die Liga interessant ist, sowohl oben als auch unten, denn am Wochenende konnte der Bergische HC nach mehr als einem Jahr mal wieder auswärts gewinnen und hat den TSV Eisenach überholt, der momentan zusammen mit dem TuS N Lübecke die beiden Abstiegsplätze belegt. Also es bleibt auf jeden Fall eng, die Champions League bleibt interessant, die DKB-Handball-Bundesliga bleibt interessant und die Diskussionen abseits des Spielfeldes bleiben interessant. Denn es werden zum 1.7.2016 neue Regeln eingeführt, beziehungsweise Regeln ein bisschen angepasst. Susu, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann diskutiere ich mit Gerfried Nagel von Laola 1 TV über die neuen Regeln. Wir sind angekommen im nächsten Teil unserer heutigen Sendung und letzte Woche, ich habe es gesagt, da gab es eine interessante Meldung, denn es wurden Regeln geändert. Die IHF hat neue Statuten ab dem Sommer, ab dem 1. Juli und darüber wollen wir in der heutigen Sendung natürlich auch sprechen. Ich begrüße von Laola 1 TV Gerfried Nagel. Hallo Gerfried.
Hallo Sascha, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ich habe im Vorfeld mit dir ein wenig schon auf Twitter diskutiert, was diese Regeln angeht. Und da sind wir schnell übereingekommen, dass wir da auf jeden Fall mal drüber sprechen müssen. Und 5 neue Regeln gibt's. Die gehen wir mal nach und nach durch. Und wir fangen mit der ersten an. Der Torwart als Feldspieler, finde ich, eine sehr, sehr gute Änderung bzw. Anpassung. Denn der Torwart kann als 7. Feldspieler eingesetzt werden. Das wissen wir ja. Aber er muss da nicht mehr zwingend mit einem Leibchen gekennzeichnet sein. Das finde ich deswegen gut, weil es viel, viel mehr taktische Möglichkeiten gibt.
Sehe ich absolut genauso. Also es bietet für den Coach einfach mehr Möglichkeiten. Das Problem bis dato war, dass der markierte Spieler war ja ganz klar sichtbar, wer das ist und war für die Verteidigung so auch letztlich nicht so gefährlich, wie es für einen wirklich effektiven Angriff hätte sein sollen. Man hat oft diesen Spieler in die Wurfsituation gebracht, weil man gewusst hat, man kann mit dem schnellen Anwurf gleich ins leere Tor werfen. Außer es steht dann Andi Schmid auf der Platte, aber ansonsten war das eigentlich immer schwierig, da wirklich einen effektiven Angriff zu spielen. Dementsprechend bietet das jetzt mehr taktische Möglichkeiten, finde ich einen guten Zusatz zu dieser Regel.
Nettes Beispiel da von dir mit Andi Schmid, aber auch bei ihm sieht man häufig, dass er dann den Wurf, den er eigentlich nehmen würde, wenn er das Leibchen nicht anhätte, dann doch nicht nimmt und zurückzieht. Ja, er weiß das natürlich dann immer sehr, sehr gut zu verzögern und viel Zeit rauszuholen, aber ich glaube, das ist eine Regel, die beispielsweise ihm extrem entgegenkommen wird. Dann die nächste Regel, verletzte Spieler. Ein verletzter Spieler muss das Spielfeld verlassen, nachdem er auf dem Feld medizinisch behandelt wurde und er darf es erst wieder betreten, wenn seine Mannschaft 3 Angriffe abgeschlossen hat. Ein Angriff beginnt dann mit Ballbesitz und endet, wenn ein Tor erzielt wurde oder die angreifende Mannschaft den Ball verliert. Betritt der Spieler das Spielfeld vor Ablauf der 3 Angriffe, wird es wie ein Wechselfehler geahndet und es gibt dann auch eine 2-Minuten-Strafe und dementsprechend ist das, finde ich, sehr, sehr hart. Aber das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können. Wie siehst du das?
die Regel ist absoluter Quatsch. Also das ist absoluter Quatsch, sowas einzuführen. Aus zwei Gründen, wie ich sehe. Der eine Grund ist einfach, warum gibt man dem Kampfgericht, in dem Fall ist es, glaube ich, der Delegierte, der das letztlich zu entscheiden hat, wieder so viel Macht in die Hand. Das ist unnötig. Es geht letztlich immer noch darum, dass die Spieler sich am Handballfeld das ausmachen, wer als Sieger von der Platte geht. Und was mich an dem Ganzen stört, ist, Handball hat kein Problem mit Schwalben. Handball hat da ganz, ganz selten, oder es ist nicht das große Thema, finde ich, im Handball, es sind Schwalben oder irgendwelche, ja, Simulationen, was auch immer. Dementsprechend da anzusetzen, ist einfach grundfalsch. Und ein Spieler, der am Boden knallt und der sich wehtut, und das passiert halt, sage ich mal, ab der 45. Minute aufwärts, tun die Zweikämpfe halt nochmal mehr weh. Dann bleibt man kurz liegen, dann ist das keineswegs, weil man simuliert, sondern einfach nur deswegen, weil es wirklich Schmerzen verursacht. Und den dann noch in die Pause zu zwingen, ist absolut der falsche Ansatz. Und was für mich da dazu kommt, es heißt zwar, wenn es eine 2-Minuten-Strafe bei diesem Foul gibt, nachdem die Behandlung erfolgt, dann greift diese Regel nicht. Aber letztlich, ich kann einem Spieler sehr, sehr wehtun, ohne 2 Minuten zu bekommen. Und wenn ich das weiß und in der Crunch-Time, in der 54., 55., ja, dann versuche ich halt einen Spieler mal rauszunehmen, einfach kurz in die Behandlung zu zwingen, wenn man diese Wortkreation hier reinwerfen will. Ja, dann ist er 3 Angriffe weg und das tut dir ab der 54., 55. kann das Spiel entscheidend sein, ohne dass ich die 2 Minuten bekomme. Also das ist absoluter Quatsch.
Du hast jetzt gesagt, die Delegierten bzw. das Kampfgericht bekommen dann mehr Macht. Allerdings würde ich dann sagen, sie werden auch ein bisschen mehr gefordert, beziehungsweise vielleicht dann auch überfordert, ne? Denn das Kampfgericht, also wer da mal genau drauf achtet und vielleicht auch mal dahinter gesessen hat, die haben enorm viel sowieso schon zu tun und es könnte auch dazu führen, dass man sich einfach mal verzählt. Also auch das ist ein Problem.
Absolut, und Handball ist ein schneller Sport. Es braucht nur sein, dass im Spielaufbau bereits ein Ball gestealt wird, ein Passfehler passiert, der Ball landet im Out, man übersieht den Angriff. Das führt zu großer Diskussion und so wie du sagst, Schiedsrichter und Kampfgericht haben im Handball einiges zu tun und das ist eine Zusatzbelastung, die zu vielen Diskussionen führen wird. Das ist vorprogrammiert und die werden dem Sport nicht gut tun, diese Diskussionen.
Könntest du dich damit anfreunden, wenn man es auf einen Angriff beschränken würde?
Absolut nicht. Ich finde sie von Grund auf unnötig, weil wenn man so eine Regel macht, dass man offensichtlich hier dem Simulieren vorbeugen will, dann macht man es wie im Eishockey meiner Meinung nach und spricht eine 2-Minuten-Strafe für eine Schwalbe aus, so 2-for-Diving, wie es im Eishockey üblich ist, dann ist das ein Ansatz, den ich vertreten kann. Einen Spieler, der Schmerzen hat und der behandelt werden muss, was im Handball wirklich oft vorkommt, 3 Angriffe, 1 Angriff, 5 Angriffe draußen sitzen zu lassen, ist definitiv der falsche Weg.
Gut, dann hätten wir diesen Punkt, glaube ich, geklärt und gehen zum nächsten. Passives Spiel. Nach der Anzeige des Vorwarnzeichens hat die vorgewarnte Mannschaft maximal 6 Pässe zur Verfügung, um auf das Tor zu werfen. Wenn der angreifenden Mannschaft ein Freiwurf zugesprochen wird, wird die Anzahl der Pässe nicht unterbrochen. Das Zählen der Pässe erfolgt durch den Schiedsrichter und ist eine Tatsachenfeststellung. Wie findest du diese Neuerung?
Ja, weil wir gerade gesprochen haben über zusätzliche Aufgaben für Kampfgericht und Schiedsrichter, kommt ja da wieder was hinzu für die Schiedsrichter, die wirklich viel zu tun haben im Handball. Die müssen da jetzt auch noch Pässe zählen, wenn sie ihr Vorwarnzeichen, wenn sie den Arm gehoben haben. Ich finde es wieder zu wenig transparent, ehrlich gesagt. Es steht ja eh da, es ist eine Tatsachenfeststellung. Auch da kann man Fehler nicht vermeiden. Und ja, ich bin einfach ein großer Fan der Shot Clock. Ich finde, es macht ein Spiel schneller und es macht es vor allem transparenter. Und dann kann man solche Pässe zählen und Co. einfach weglassen und die Schiedsrichter können sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf Zweikämpfe etc. Und dementsprechend ist das auch wieder nur eine Zusatzaufgabe für die Unparteiischen, die es für die Spieler wieder nicht durchsichtiger macht und für die Unparteiischen wieder anstrengender.
Shot Clock, wie viele Sekunden denn?
Ich würde 30 Sekunden auf der Shot Clock lassen für Handball. Man sagt immer, es gibt circa 60 Angriffe pro Spiel. Das, ja, wenn man sagt, man hat als Mannschaft 60 Wurfchancen circa, dann entspräche das genau diesen 30 Sekunden. Und ja, wäre, wie es im Basketball schon vor Urzeiten eingeführt worden ist, wieder vielleicht eine Verschnellerung der Sportart, wie es im Handball mit der schnellen Mitte ja auch passiert ist, wäre sicher eine große Umstellung, aber letztlich glaube ich, eine Umstellung, die der Sportart definitiv gut tun würde.
Also da habe ich zwei Argumente dagegen. Das erste ist, ich befürchte, dass es dann nur auf ein Rückraumwettwerfen irgendwie hinausläuft auf Dauer, dass wir dann nur noch Spieler haben, die einfach fest und hart aus dem Rückraum werfen können. Das wäre das erste. Das zweite ist, wie setze ich das denn vor allem auch finanziell in den unteren Ligen um? Denn wir möchten ja eigentlich, dass die Handballregeln generell gleich bleiben. Das ist übrigens dann auch ein Problem. Also wenn irgendwie in der Bezirksliga oder in der Landesliga ein Schiedsrichter dann die ganze Zeit die Pässe noch zählen muss, also das wird, glaube ich, nicht so einfach, deswegen finde ich diese Regel generell schlecht. Ich habe eine andere Idee, also ich habe da eben ja schon mal einen Vorschlag gemacht, möchte hier auch einen Vorschlag machen, zumindest in der ersten und zweiten Liga, also wo es finanziell dann auch umsetzbar ist. Also sagen wir mal generell erstmal die ersten Ligen in Europa, würde ich es so machen. In dem Moment, wo passives Vorwarnzeichen angezeigt wird, noch 10 Sekunden auf der Uhr.
Es wäre quasi so eine hybride Lösung zwischen passives Vorwarnzeichen und Shotclock. Fände ich auch schon besser als das, so wie es in dieser Regelung jetzt steht. Zu deinen Einwänden, finanziell ist natürlich ein Thema, aber es wird auch Basketball in vielen unteren Ligen gespielt und auch da haben sie eine Shotclock. Also das ist natürlich ein Zusatzaufwand für viele kleine Clubs, das man nicht unterschätzen darf, aber es funktioniert im Basketball auch und ich denke, dass dieser finanzielle Einwand ist vielleicht da nicht der allzu große. Wie sich das Spiel verändert, ist schwer zu sagen. Ob das dann stimmt, dass es nur noch vermehrt aus dem Rückraum geworfen wird. Ich denke aber, das Spiel ist zu komplex, dass es dann letztlich auf ein Rückraumduell rauslaufen kann. Und 30 Sekunden klingen vielleicht jetzt nicht so viel, aber im Endeffekt ist 30 Sekunden für einen Angriff. Man weiß, was im Basketball alles drinnen ist in 24 Sekunden. Also glaube ich, dass in 30 Sekunden Handball einiges möglich ist, auch über Flügel und Kreisspiel.
Okay, ich habe da ein bisschen meine Zweifel auch, was die Belastung der Spieler angeht, denn wenn das so ein Gehetze wird, dann wird die Belastung, glaube ich, noch ein bisschen größer. Aber das ist ein Thema, da könnten wir jetzt extrem lange drüber diskutieren. Wir wollen zur nächsten Regeländerung kommen. Das ist die letzte Minute, der Wortlaut letzte Spielminute. In insgesamt 4 Regeln wird durch die letzten 30 Sekunden des Spiels ersetzt. Begeht da ein Abwehrspieler in den letzten 30 Sekunden eine grobe Regelwidrigkeit oder unterbindet eine Wurfausführung wie einen Anwurf, Abwurf, Freiwurf oder Einwurf, erhält er nun eine rote Karte ohne Bericht und die andere Mannschaft automatisch einen 7 Meter. Ich finde das generell gut, da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber diskutiert, denn ich bin der Meinung, wer meint, er müsste irgendwie den Gegner daran hindern, noch zu einer guten Torchance in den letzten Sekunden zu kommen, der gehört einfach bestraft und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich alle darauf eingestellt haben und dann ist das einfach kein Thema mehr. Was meinst du?
Ja, da stimme ich dir zu, definitiv, weil dieses Blockieren von Freiwürfen, diese kleinen Nicklichkeiten, die es da immer wieder gegeben hat, die sind ja eigentlich lästig und letztlich am Ende haben sie aber immer zum Erfolg geführt für die Mannschaft, die das dann gemacht hat und um den letzten Freiwurf zu verzögern, um diese entscheidenden Sekunden und Augenblicke und so wie du sagst, ich glaube ja auch, dass sich die Spieler daran gewöhnen werden und gewöhnen werden müssen, einfach weil sie diesen 7 Meter eben nicht riskieren wollen und ich glaube, das ist definitiv progressiv und eine gute Änderung. Also ja, da kann ich dir nur zustimmen, ja.
Trägt, glaube ich, auch entscheidend und hoffentlich massiv zum Fairplay bei, wobei Handballer im Endeffekt ja eh sehr, sehr fair sind und ich glaube, da gibt es auch generell nicht so große Probleme. Dann kommen wir, glaube ich, können das schon abhaken zum nächsten Thema der blauen Karte. Die Schiedsrichter haben zusätzlich zur gelben und roten jetzt auch eine blaue Karte zur Verfügung, um bei einer Disqualifikation eines Spielers für mehr Klarheit zu sorgen, vor allem bei den Zuschauern. Wenn die Schiedsrichter nach dem Zeigen der roten Karte auch noch die blaue Karte zeigen, wird ein schriftlicher Bericht in den Spielbericht aufgenommen und die Disziplinarkommission ist für weitere Maßnahmen verantwortlich. Soll im Prinzip nur dafür sorgen, dass alle in der Halle wissen, da kommt eine Strafe auf den Spieler zu. Du findest das nicht gut?
Also eine Spitzfindigkeit, ehrlich gesagt. Der Schiedsrichter hatte bis dato die Möglichkeit, einen Bericht zu schreiben. Er hat es jetzt. Warum es dann in der Sekunde gleich die ganze Halle wissen muss? Ja, ich meine, bevor wir eine blaue Karte zeigen, können wir gleich ein weinendes Smiley, ein lachendes Smiley, ein grinsendes Smiley auch hochhalten, wenn der Schiedsrichter zufrieden, glücklich oder traurig ist. Das ist Quatsch. Ja, wieso soll der die komplette Farbpalette in seiner Brusttasche mittragen müssen und je nach Anlassfall rausziehen? Ja, gelb und rot und 2 Minuten und wer es ja hinterher für Berichte schreibt, das kann man jederzeit in den Zeitschriften und in den Newsmeldungen rausnehmen. Also ist wieder ein Zusatz, der nicht notwendig ist und absoluter Quatsch.
Ja, da sind wir, glaube ich, mal wieder auf einer Wellenlänge. Da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, die blaue Karte, habe am Anfang gedacht, ja, das bringt auf jeden Fall was. Aber im Endeffekt ändert sich gar nichts dadurch und deswegen ist das was, das könnte man, glaube ich, auch getrost weglassen. Wir wollen aber noch ein bisschen allgemein sprechen, denn du hast gesagt, dir gefällt das irgendwie im Handball im Moment nicht. Du möchtest, dass der Handball auch noch ein bisschen populärer wird global und dir schweben da irgendwie Veränderungen vor, jetzt abgesehen von der Shotclock. Was müsste denn der Handball noch tun, damit er noch populärer werden kann?
Naja, was das große Thema ist, ist die Sportart, die ja so viel besitzt, dass das populär ist und sein kann. Es ist schnell, es ist energiegeladen, es ist sehr körperbetont. Es ist eine Sportart, die einfach begeistert. Das große Problem des Handballs ist, dass es sich nicht in der Weise verbreitet, wie es Handballliebhaber, wie wir sind, glaube ich, uns wünschen würden. Und meiner Meinung nach müssen Regeländerungen immer im Hintergrund oder eigentlich im Vordergrund haben, diese Sportart populärer zu machen, massentauglicher zu machen, globaler zu machen, in irgendeiner Zeitpunkt einmal einfach, ja, die Sportart einfach so zu verbreiten, dass sie größer wird und wächst. Und dazu gehören Regeländerungen, die jetzt nicht diese 5 Punkte umfassen. Meiner Meinung nach ist, gerade wenn man mit Leuten diskutiert, im Rahmen vielleicht einer Handball-Europameisterschaft, wo die Deutschen furios spielen und wo man dann Leuten versucht zu erklären, die vielleicht nicht so viel mit der Sportart zu tun haben, was das Faszinierende der Sportart ist, ist es immer schwierig, ihnen die Regeln letztlich näher zu bringen. Und die Hebel müssten angesetzt werden bei, meiner Meinung nach, beim Offensiv-Foul versus 7-Meter-Foul. Das ist richtig schwierig zu entscheiden. Ich kann da auch nicht sagen, was da jetzt letztlich besser wäre oder was eine Verbesserung wäre, aber das sind genau die Situationen, wo wir Änderungen brauchen. Ob jetzt der Schiedsrichter eine blaue Karte zeigt, 6 Pässe zählt, 12 Pässe zählt, macht letztlich keinen Unterschied, weil es weiterhin nicht transparent genug ist, um neue Fans zu gewinnen. Aber zu sagen, das ist ein Foul und das ist ein Offensivfoul, diesen Unterschied, diese klare Trennlinie zu ziehen, würde sicherlich mehr dazu beitragen, diesen Sport letztlich globaler zu machen.
Man muss aber jetzt dazu sagen, das halte ich da mal ein bisschen entgegen, im Basketball ist das teilweise auch sehr, sehr schwer für jemanden zu erklären, der mit der Sportart nicht wirklich bekannt ist. Da gibt es ja auch Offensive Foul, dann gibt es irgendwie sogar noch so Kleinigkeiten wie 3-Second-Violation, wo der Spieler dann irgendwie mehr als 3 Sekunden da unterm Korb steht. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, die eigentlich für jemanden, der nicht so Sportfan ist, schwer zu verstehen sind, wenn er das erste Mal guckt. Und Basketball ist weltweit populär.
Das ist absolut richtig, ja. Aber ich glaube, was Basketball geschafft hat, wo Handball noch hin muss, ist, dass sie ihr Regelkorsett etwas gestrafter haben, als es Handball bis dato hat. Natürlich haben wir diese 3-Sekunden-Regel, auch die Shotclock gibt es, dass es schon ein bisschen transparenter macht, um das wieder anzuführen. Dann auch 5 Sekunden, bis er den Einwurf ausführt. Alles solche Sachen, die man vielleicht gar nicht so weiß. Aber letztlich finde ich, die Offensiv-Foul und Defensiv-Foul sind etwas klarer definiert und je mehr Basketball man sieht, desto eher bekommt man, glaube ich, ein Gefühl dafür. Im Handball ist es extrem schwierig, über 60 Minuten, wenn man jemanden erklärt, das ist dann ein Foul des Verteidigers, das dann letztlich auch wirklich über 60 Minuten zu belegen. Also es stimmt, Basketball hat auch sehr viele Spezialregeln und Sportarten leben natürlich auch von ihren Spezialregeln, aber ich finde, dass das Regelkorsett an sich muss straffer werden, um zu funktionieren, um attraktiv zu werden. Und das ist Basketball gelungen, das hat vielleicht auch die letzten Jahrzehnte gebraucht und mittlerweile funktioniert es und läuft. Da muss Handball hin und dazu trägen diese aktuellen Regeländerungen absolut nicht bei.
Jetzt muss man natürlich dazu erwähnen, in der NBA, gut, da spielt Geld sowieso keine Rolle, aber die setzen ja jetzt mittlerweile auch vermehrt auf den Videobeweis. Ist das aus deiner Sicht eine Möglichkeit, da dieser Geschichte mit Stürmerfoul und Nicht-Stürmerfoul ein bisschen Herr zu werden?
Ich glaube, da öffnen wir fast die Büchse der Pandora, wenn wir jetzt dann eine Coaches Challenge oder wie man diesen Videobeweis an Hand haben will, beim Stürmerfoul mit einsetzt, dann hat man zu viele Situationen, wo man das Spiel unterbrechen könnte und nachfragen könnte. Das würde, glaube ich, das Spiel in Summe dann zu sehr entschleunigen. Also ich glaube, wenn man einen Videobeweis fordert, dann muss man das entweder beschränken auf einmal pro Halbzeit und würde dann ein Timeout verlieren, wenn es nicht funktioniert, oder man wendet das eher bei anderen Entscheidungen an. Aber ich glaube, Videobeweis ist etwas, was im Handball gerade auch dann budgetär letztlich am Ende des Tages nicht zum Ziel führen würde.
Wunderbar, Gerfried. Ich danke dir recht herzlich. Es waren sehr, sehr viele interessante Ansichten. Hat Spaß gemacht, darüber mal zu diskutieren. Und es ist auch schön, wenn man da nicht immer der gleichen Meinung ist. Ich glaube, dass das mit den Regeln im Handball gar nicht so einfach ist. Denn ja, ich glaube, wir haben jetzt auch sehr ausführlich darüber gesprochen, wo die Probleme liegen und wo man vielleicht Lösungen finden kann. Und es gibt natürlich auch immer unterschiedliche Ansichten. Das ist auch ein kleines Problem bei dieser Geschichte, denn ich denke auch, dass die Leute, die in der Regelkommission sitzen, auch nicht unbedingt alle die gleiche Meinung haben. Das war's für diesen Take. Jetzt gibt's noch mal eine kurze Pause und dann gibt's gleich das Interview der Woche. Es ist mal wieder Zeit fürs Interview der Woche und in dieser Woche begrüße ich einen ehemaligen Bundesligaspieler, der sehr, sehr früh seine Karriere beendet hat. Das ist auf jeden Fall auch Thema dieses Gesprächs und ich weiß, er ist gerade unterwegs in Deutschland. Wir fragen ihn gleich mal, wo er sich rumtreibt. Hallo und herzlich willkommen an Jörg Lützelberger. Hallo Jörg.
Hallo Sascha.
Ja, wo treibst du dich denn gerade rum?
Ich bin im Süden unterwegs, weil ich heute nach Bregenz fahren werde und mich dort heute Abend mit meinem neuen Arbeitgeber treffen werde für die neue Saison. Das ist quasi für Kreisab eine ganz exklusive Information, weil der Arbeitsvertrag wirklich erst heute Abend unterschrieben werden soll. Und ja, dann werde ich im Anschluss an das Gespräch wieder nach Gummersbach reisen, um dort wieder meine Aufgaben aufzunehmen.
Das freut uns natürlich sehr, diese exklusive Meldung. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Was wird genau deine Aufgabe sein? Denn ich nehme mal an, wenn du jetzt Bregenz sagst, sprichst du von A1 Bregenz. Das ist ja einer der Top-Clubs in Österreich über viele Jahre gewesen und auch immer noch.
Genau, A1 heißen sie nicht mehr, also der Sponsor ist nicht mehr Sponsor, die heißen jetzt Bregenz Handball, aber sind immer noch wirklich eine der Top-Adressen im österreichischen Handball und ich werde dort ab Sommer, ab 1. Juli als Jugendkoordinator tätig sein und meine Frau wird im Bereich Organisation, Marketing, Spieltagsbetreuung mit tätig sein, quasi nach der Geburt unserer beiden Söhne auch zum ersten Mal wieder in ihr gelerntes Arbeitsfeld einsteigen. Und ja, Bregenz hat uns einfach eine tolle Chance geboten, in die Region zu ziehen, in der wir sein wollen. Die Familie meiner Frau lebt in Ulm und das ist eine Stunde mit dem Auto an den Bodensee runter und ja, da haben wir ein tolles Paket bekommen. Der Verein hat sich sehr um uns bemüht und deswegen freuen wir uns dort unten dann mal mindestens die nächsten 2 Jahre oder länger unsere Zelte aufzuschlagen.
Was reizt dich so sehr an dieser Aufgabe als Jugendkoordinator?
Ich habe schon ganz früh zu Beginn meiner Trainertätigkeit, als ich selber 16, 17 Jahre alt war und mit Jugendlichen und Kindern gearbeitet habe, immer ganz viel Spaß und Freude und Befriedigung daran empfunden, mein Wissen weiterzugeben. Und wenn dann einfach ein junger Mensch davon profitiert und seine eigenen Fähigkeiten zu Fertigkeiten machen kann und Erfolg damit hat und Freude daran hat, dann ist das für mich immer ein unglaublich tolles Erlebnis. Und das war so der Einstieg in diese Arbeit und das mache ich jetzt wirklich seit weit über 10 Jahren arbeite ich halt mit jugendlichen Spielern. Habe mich natürlich auch durch mein Studium und meine Trainerausbildung in Sachen Expertise weit nach vorne gebracht und kann das auf hohem Niveau jetzt in Gummersbach schon machen. Und deswegen mache ich das gerne dann halt auch jetzt, wo in Gummersbach die Zeit vorbei ist, dann halt in meinem neuen Job wieder. Ich empfinde auch großen Spaß daran, wie jetzt gerade aktuell eine Männermannschaft zu trainieren. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Das sind dann ein bisschen andere Themen. Da geht es dann auch viel um Taktik und Spielvorbereitung und Gegneranalyse. Das hat jetzt im Jugendhandball, je weiter man runtergeht, immer weniger zu suchen, zu tun. Da geht es natürlich mehr um Ausbildung. Aber grundsätzlich macht mir das einfach viel Spaß, als Trainer zu arbeiten und Talente zu fördern, zu entwickeln, Persönlichkeiten zu entwickeln. Und ja, einfach so mein Wissen weiterzugeben. Und da freue ich mich drauf, das dann halt in Bregenz mit den dortigen Nachwuchsspielern zu machen.
Wirst du da auch Nachwuchsspieler aus Deutschland haben? Ich meine, Bregenz liegt ja auch direkt an der Grenze.
Ja, ist eine Grenzstadt und da unten verschwimmen auch die Grenzen schon mal. Also da, ich weiß nicht, wie viele deutsche Spieler jetzt aktuell bei Bregenz Handball in den Jugendmannschaften unterwegs sind. Aber wir werden natürlich offen sein, wie immer, nach Talenten schauen und gucken, wer sich dann halt auch den Bregenzer Handballern anschließen möchte. Aber für mich ist das dann in erster Linie mal zweitrangig. Natürlich wird meine Tätigkeit dann wahrscheinlich zu großem Teil dem österreichischen Handball zugutekommen, wenn es mir gelingt, gute Nachwuchsspieler auszubilden und die dann in Auswahlmannschaften und Nationalteams einzubringen. Aber wenn wir jemanden haben, der in Lindau gut Handball spielt und dann professionell trainieren möchte und Profi werden möchte, dann ihm natürlich auch erzählen, dass er bei uns in Bregenz da gute Bedingungen findet und dann fährt er halt 10 Kilometer zum Training und spielt dann für einen österreichischen Verein und dann vielleicht trotzdem für eine deutsche Nationalmannschaft eines Tages. Das weiß man nie. Für mich ist das in erster Linie eine Aufgabe bei einem Verein und Vereinsarbeit und dann wird auch nicht groß unterschieden zwischen den Nationalitäten.
Jetzt hast du eben deine Freude geschildert darüber, wie gerne du auch mit jungen Spielern arbeitest. Und diese Trainerkarriere scheinst du ja immer schon ein bisschen im Blick gehabt zu haben. War das auch ein Grund, weil ein Hörer fragt nämlich, warum du deine Spielerkarriere schon so früh beendet hast mit unter 30 Jahren, wie deine Möglichkeiten damals gewesen wären, denn du hättest ja vielleicht auch noch in die zweite Bundesliga gehen können.
Ja, also die Frage habe ich schon sehr häufig gehört und sehr häufig beantwortet. Am Ende des Tages lag, glaube ich, hauptsächlich die Situation in Gummersbach vor Ort. Es lag nicht an irgendeiner Verletzung oder was. Ihr könnt auch heute noch hochklassig Handball spielen, rein von meinem körperlichen Vermögen her. Aber in Gummersbach selber habe ich halt schon während meiner Karriere über 2 Jahre lang das Nachwuchsprojekt ausgebaut, aufgebaut oder wieder aufgebaut, nachdem es wirklich ein, zwei Schwierigkeiten gab. Haben wir da ein tolles Level erreicht und dann lief mein Vertrag als Spieler aus und ich habe einfach mit dem Verein gesprochen, wie wir das, wie wir weitermachen und welche Möglichkeiten bestehen. Und wir waren uns eigentlich einig, dass die Leistungsfähigkeit als Spieler schwer damit zusammenhängt, dass man halt auch trainiert und vor allem auch in der Lage ist, sich zu erholen und Regeneration zu betreiben. Und das war in meiner Karriere selten der Fall. Also ich habe entweder studiert an der Sporthochschule oder Nachwuchsmannschaften trainiert oder dann halt, als ich 2012 das Nachwuchsprojekt übernommen habe, dann zwischen den Trainingseinheiten mit der Profimannschaft immer das Büro aufgesucht, um dann halt konzeptionelle Dinge, organisatorische Dinge voranzutreiben, zu planen, Spielergespräche, Elterngespräche und alles Mögliche zu führen, was dann eben zu dem Job dazugehört. Und dann ist es natürlich schwer, immer weiter Hochleistung zu zeigen. Und dann standen wir so ein bisschen vor der Entscheidung, spielen wir weiter, dann müssen wir aber Lösungen suchen, wie wir die Arbeit im Nachwuchsbereich reduzieren. Oder übernehme ich diese Aufgabe mit allem, was dazugehört. Und dann hat der Verein und besonders Emir Kotagic mir dann die Möglichkeit gegeben, als Co-Trainer weiter im Profibereich unterwegs zu sein. Und das habe ich natürlich hatte ich gerade mein Studium abgeschlossen und meine A-Lizenz relativ frisch, eine ganz tolle Chance gesehen als Einstieg für die Trainerkarriere auch, ne, im Profibereich dann als Trainer zu arbeiten. Und dann jetzt hat sich auch voll bestätigt, die beiden Jahre mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Hat unglaublich Spaß gemacht, hat unglaublich viel gelernt. Ich konnte mit Individualtraining machen mit Simon Ernst, Julius Kühn. Und das ist natürlich was unglaublich Spaß macht, was mich als Trainer weiterbringt. Und wenn man dann auch noch die Erfolge der Spieler und der Mannschaft sieht oder teilweise auch der Einzelspieler sieht, die dann mit dem BM-Titel jetzt hat, die beiden, das macht schon richtig viel Spaß. Und von daher bin ich mit der Entscheidung damals auch sehr, sehr, sehr zufrieden und bin da nicht irgendwie, hab da nicht irgendwie traurig, dass ich dann früher aufgehört habe zu spielen, als das manch anderer macht. Im Gegenteil, ich habe eine tolle Karriere gehabt, auch für meine Ansprüche fantastische Erfolge gefeiert, gerade mit dem VfL und den Europapokalsiegen. Und das sind schöne Erinnerungen und ich bin halt wirklich auch sehr gesund aus meiner Karriere rausgekommen und das können auch nicht alle Kollegen behaupten. Deswegen klopfe ich da immer gerne auf Holz, dass ich eine tolle aktive Karriere hatte und jetzt aber auch einen fantastischen Einstieg in die Trainerkarriere bekommen habe beim VfL. Und deswegen bin ich mit der Entscheidung, da 2014 aufzuhören, nach wie vor sehr, sehr zufrieden.
Aber kribbelt es manchmal noch ein bisschen, wenn du quasi jeden Tag in der Halle stehst und diesen Hallengeruch einatmest?
Ja, wir haben natürlich eine unglaublich tolle Sportart, ne? Und wenn man das 12 Jahre lang als Profi gemacht hat und dann gerade wenn man an der Linie steht und bei mir war ja so meine Leidenschaft war ja das Abwehrspiel und dann hat der Gegner einen Spieler auf dem Feld, den deine Truppe nicht in den Griff bekommt, dann will man natürlich lieber selber nochmal draufgehen und dem seine Grenzen aufzeigen. So manchmal ist das, aber das ist nicht oft, aber das passiert natürlich schon, es kommt vor, aber die große Mehrheit ist die Freude am Trainerberuf und an der Arbeit mit den Mannschaften. Das macht mir großen Spaß. Von daher ist das alles okay.
Du bist jetzt 8 Jahre am Stück in Gummersbach. Du warst vorher schon mal eine Saison dort. Wie weh tut's dir, dass du Gummersbach verlassen musst? Denn klar, du freust dich sicherlich auch auf die neue Aufgabe, das hast du eben gesagt. Aber trotzdem, wenn man 8 Jahre am Stück an einem Ort gewesen ist, dann fällt's wahrscheinlich schon sehr schwer.
Das ist richtig. Also ich habe 2006 meinen Durchbruch als Spieler beim VfL geschafft und damals mit dieser Spitzenmannschaft Champions League gespielt. Das war eine fantastische Saison mit Gislason, Stojanovic, Sigurdsson, Nassif, Ilic, Srinic, Gunnarsson. Also das war eine überragende Mannschaft, ein absolutes Privileg da als 21-Jähriger eine Saison da mitzuspielen. Und 2009 bin ich zurück zum VfL und habe dann auch ja einfach unglaublich schöne Zeit gehabt, weil wir sehr erfolgreich waren und 4-mal in Europa im Finale standen. Und sind wundervolle Erinnerungen. Meine beiden Söhne sind in Gummersbach geboren und das wird schon die eine oder andere Träne vielleicht geben. Aber aktuell beschäftige ich mich damit gar noch nicht so sehr, weil wir einfach noch voll in der Saison stecken. Ja, mit den Profis noch einige ganz wichtige Spiele. Ich habe mit der Drittligamannschaft noch eine unglaublich große Herausforderung, jetzt in den verbleibenden Spielen die Punkte zu holen, um die Klasse zu halten. Und deswegen bin ich da eigentlich noch voll im Tagesgeschäft drinne und ja, habe einfach diese Ziele und die lenken mich im Prinzip aktuell sehr stark davon ab, dass ich da schon irgendeine Art von Abschiedsschmerz oder irgendwas entwickeln kann.
Ich glaube, das Taschentuch muss am Saisonende dann nochmal rausgeholt werden, aber das werden wir dann sehen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die zweite Mannschaft, die HG Gummersbach Derschlag, steht im Moment auf dem 15. Tabellenplatz der 3. Liga West. Das sieht nicht gut aus. Warum hat es jetzt A, am Wochenende nicht geklappt, habt ihr in Neuss verloren und B, wie gut schätzt du die Chancen darauf ein, in der Liga zu bleiben, denn es ist relativ eng für euch?
Ja, also in Neuss haben wir gut gespielt und lagen auch nach 3/4 des Spiels da, wo man das eigentlich erwarten kann. Ja, wir waren 45 Minuten mit Unentschieden und dann 2-mal mit einem Tor vorne auch und da war eigentlich alles im Matchplan. Und dann haben uns in der letzten Viertelstunde entweder uns haben die Körner gefehlt oder die Neusser konnten noch eine Schippe drauflegen. Die haben dann sehr hart verteidigt, haben über das ganze Spiel sehr hart, besonders gegen unseren Kreisspieler, gegen Andi Heime verteidigt. Und ja, das war so ein bisschen für mich der Schlüssel zu dem Spiel. Also einmal, dass sie diese Achse gegen Andreas sehr, sehr gut und effektiv und nach meiner Einstellung über die Grenzen verteidigt haben. Und ich habe dann natürlich auch bei den Schiedsrichtern zu viel das reklamiert, sodass ich dann meine Mannschaft dann auch noch kurz vor Schluss dann auch nochmal da lagen und war schon mit 3 Toren hinten. Aber dann spielen wir nochmal 2 Minuten in Unterzahl, weil ich die gelbe Karte schon hatte. Und das hat dann am Ende nicht geholfen, weil wirklich bis zur letzten Minute die Bälle an den Kreis mit grenzwertigen Mitteln halt verteidigt wurden. So, deswegen hat es nicht ganz gereicht, da kann man lange diskutieren. Vielleicht hätten dort 2 Paraden mehr geholfen. Neuss hat gespielt wie eine Spitzenmannschaft, das muss man einfach auch sagen. Und in dem Punkteplan, den ich mit der Mannschaft erarbeitet habe, sind die beiden Punkte nicht drin gewesen. Wir wollten die holen als Extrapunkte. Aber wir haben noch 4 Heimspiele, die müssen wir gewinnen. Und wir haben auch noch das Spiel in Schalksmühle und in Aurich, was natürlich schwere Spiele sind, was richtige Klassenerhaltskampfspiele sind. Und das sind halt die Punkte, die geholt werden müssen. Das ist unsere Klasse, auch unsere Leistungsklasse. Und Neuss konnten wir in der Hinrunde schlagen, aber da hatten die auch ganz andere Probleme. Und jetzt das letzte Saison Drittel mit dem dritten Trainer spielen die auch auf einem anderen Niveau oder auf einem Niveau, das ihrem Kader entspricht und den Spielern, die sie da aufs Feld stellen können. Das hat am Samstag knapp nicht geklappt. Können meiner Mannschaft da wirklich nicht so viel vorwerfen. Und jetzt haben wir noch 7 Spiele, 14 Punkte und haben das noch selber in der Hand. Jetzt müssen wir halt auch die Punkte holen. Und Sonntag gegen Minden ist absolutes Pflichtspiel für uns, auch wenn die auf dem 4. Platz spielen. Viele Ausreden gibt es jetzt nicht mehr und Favoriten, das habe ich auch schon vor dem Neuspiel gesagt, Favoriten hin oder her, das muss uns egal sein. Wir müssen jedes Spiel auf Sieg spielen und mit jeder Chance, die wir da liegen lassen, wird der Druck größer. Wir sind jetzt gerade noch in einer Situation, wo wir nicht auf die Ergebnisse der anderen schauen müssen. Wir haben 3 Punkte, die wir aufholen müssen und dann machen wir am Sonntag den ganz wichtigen Schritt zu Hause.
Jetzt schaue ich dann nochmal auf die Tabelle und sehe, was du gerade ja auch gesagt hast, es sind 3 Punkte Rückstand. Du bist aber generell schon optimistisch, dass das klappt. Also ich meine, wäre jetzt verrückt, wenn du was anderes sagen würdest.
Ich bin grundsätzlich optimistisch, aber auch wenn ich nicht wäre, würde ich nichts anderes sagen, weil das zum Trainerberuf dazugehört. Also sobald der Trainer irgendwo einen Zentimeter von dem maximalen Ergebnis und von der maximalen Leistung und vom Optimum und vom vom maximal Möglichen abweicht, werden das Spieler auch machen und dann werden wir schon schlechter. Und das können wir uns in der jetzigen Situation überhaupt nicht erlauben. Deswegen geht es bei uns um jede Trainingseinheit, um jede Wiederholung, um jeden Ball im Spiel, Zweikampf, jeden Wurf. Und da werden wir alles reinhauen und das Maximum rausholen. Ich habe den Vorteil, dass ich viele, viele junge Spieler habe. Das heißt, die geben auch unter der Woche richtig Gas und wir können da gut arbeiten. Das ist den Nachteil, dass in den entscheidenden Phasen natürlich dann nicht so viel Erfahrung auf dem Platz steht wie bei unseren Gegnern, wo halt schon mal der 28-Jährige, 30-Jährige dann in der Entscheidungssituation ist, die letzten 10 Minuten dann ein bisschen ruhiger mit dem Ball umgeht, als das bei dem einen oder anderen Spieler bei mir der Fall ist. Oder kann ja gar nicht anders sein, wenn du Anfang 20 bist, dann machst du halt schon mal den einen oder anderen Fehler. Und was wir machen müssen, ist ein sehr intensives und schnelles Spiel hinzulegen, dass wir halt nach Möglichkeit nicht so oft in die Situation kommen, kurz vor Schluss dann noch eine knappe Situation zu haben. Das ist uns in einigen Spielen schon wirklich gut gelungen. Aber das ist auch nicht das, was ich erwarten kann, wenn ich auswärts bei Spitzenteams spiele. Ja, in Fredenberg waren wir in der letzten Minute auf 1 dran, verlieren nur mit 2. Das gleiche jetzt wieder in Neuss. Ich kann der Mannschaft wirklich wenig vorwerfen, weil sie wirklich sehr gut arbeiten. Seit ich sie übernommen habe, haben sie aus 7 zu 9 Punkte geholt jetzt. Und vorher waren es 8. Also ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Und wenn die Liga nicht so kurios wäre und alle Teams sich die Punkte hin und her geben würden, dann wären wir auch nicht mehr auf dem vorletzten Platz. Aber hätte, Fahrradkette gibt es im Sport leider nicht. Deswegen am Ende des Tages müssen wir gewinnen und punkten, um da rauszukommen. Und da müssen wir gar nicht lange rumreden, sondern müssen arbeiten im Training und müssen am Sonntag halt Erfolge aufs Feld legen.
Ich merke schon, Trainer mit Leib und Seele, wenn ich diese Aussagen höre. Ich glaube, das ist wie für dich gemacht, dieses Geschäft. Und ich wünsche dir jetzt schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe in Bregenz. Eine Sache habe ich allerdings noch, über die ich gerne sprechen würde. Letzte Woche war das ja schon Thema in der Sendung und auch Handball Insight hat das aufgegriffen und sogar beim DOSB mal angerufen. Denn gerüchteweise soll Carsten Lichtlein Kandidat sein für den Job des Fahnenträgers bei den Olympischen Spielen in Rio. Hast du davon schon was mitbekommen und ist das irgendwie auch Thema sogar in der Mannschaft gewesen? Weißt du das?
Auf einer Busfahrt hat Carsten das Gerücht selber erwähnt, dass das wohl irgendwo mal angesprochen wurde. Und ja, wie gesagt, er hat natürlich gesagt, dass er sich, ist es überhaupt erstmal sein Ziel, mit nach Rio zu fahren. Das ist sein ganz großes Ziel. Auch vor der EM hat er schon davon gesprochen, dass er dahin möchte. Und jetzt haben sie das natürlich fantastischerweise über die EM-Quali, also über das EM-Turnier schon geschafft, sich zu qualifizieren, sodass dieser Traum, oder dieses Fragezeichen, ob sie überhaupt sich die Mannschaft qualifiziert, schon mal ein Haken dran ist. Jetzt muss er selber fit sein und die Leistungen weiter zeigen, damit er auch für das Turnier zur Verfügung steht und auch nominiert wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Carsten nicht nur für unseren Sport, wenn ein Handballer die Fahne trägt, sondern auch Carsten direkt ganz sicher eine sehr gute Wahl wäre, weil er seine Sportart, den Sport überhaupt, seit so vielen Jahren mit einer Professionalität betreibt, nicht nur auf dem Feld, sondern ganz besonders auch neben dem Feld, einfach für alle Anfragen, die es in einem Verein, in einem Verband, in einer Liga gibt, zur Verfügung steht und mit einer ganz großen Professionalität und Hingabe sich dann immer wieder da bereitstellt und die Interessen vertritt und sein Gesicht dann auch für alles zur Verfügung stellt. Und ich weiß persönlich aus dem Einblick, weil ich ja schon in Großwallstadt und in Lemgo und jetzt in Gummersbach wieder mit ihm zusammengearbeitet habe, welchen Preis seine Familie dafür bezahlt und der ja schon ganz lange Zeit halt immer wieder getrennt lebt und die sich dann wirklich nur an Wochenenden und in Ferienzeiten sehen können. Und das ist schon fantastisch, was er für diesen Sport investiert. Also er lebt für den Sport und er lebt für unsere Sportart und ist ein absolutes Aushängeschild und deswegen wäre er mit ganz großer Sicherheit eine tolle Entscheidung für diese Aufgabe, die Fahnen zu tragen. Ich würde es ihm gönnen, ich würde es ihm wünschen und kann dann nur meine Stimme für die.
Also ich glaube, ein besseres Plädoyer hätte man nicht liefern können. Jörg, ich danke dir recht herzlich auch dafür und vor allem für das sehr, sehr interessante Gespräch. Und das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Es gibt wie immer noch das Quiz aus der Vorwoche aufzulösen. Da lautete die Frage, mit welchem Club und wann gewann Jan Holpert seinen ersten nationalen Titel. Das war der DHB-Pokal 1990 mit dem TSV Milbertshofen. Lang, lang ist's her. Eine aktuelle Quizfrage gibt's natürlich auch. Bei welchem Verein begann die Bundesliga-Karriere von Jörg Lützelberger? Hinweis auf die Sondersendung wollte ich noch geben. Und da gibt's ja immer noch die drei Sondersendungen zu hören mit Magnus Wieslander, mit Viktor Schilage und mit Jutta Ehrmann-Wolf. Also wer das gerne tun möchte, der kann sich wie immer informieren auf facebook.com/kreisab oder bei twitter @kreisab.de. Ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.